ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Verborgene Wahrheit. Der Regen prasselt gegen die Fenster des Zuges, als ich durch die norddeutsche Tiefebene nach Hamburg fahre. Die Landschaft zieht grau und eintönig vorbei, passend zu meiner Stimmung. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Kölner Mordkommission, und ich bin auf dem Weg zu einem Fall, der mich weit von zu Hause wegführt. Der Anruf kam gestern Abend. Hauptkommissar Weber von der Hamburger Polizei bat um Unterstützung bei einem scheinbaren Selbstmord, der sich als komplizierter erweisen könnte. Thomas Richter, ein renommierter Investigativjournalist der Hamburger Rundschau, wurde tot in seinem Büro aufgefunden. Eine Pistole in der Hand, eine Schusswunde am Kopf. Hamburg empfängt mich mit seinem typischen Hafengeruch, eine Mischung aus Salzwasser, Diesel und dem süßlichen Aroma von Kaffee aus den Speichern. Die Stadt wirkt geschäftig und international, ganz anders als das beschauliche Köln. Hauptkommissar Weber, ein bulliger Mann, Mitte 50, mit grauem Schnurrbart, holt mich am Bahnhof ab. "Danke, dass Sie gekommen sind", sagt er, während wir durch die Innenstadt fahren. "Der Fall ist kompliziert. Richter war kein gewöhnlicher Journalist. Er grub tief, manchmal zu tief."
"Was meinen Sie damit?"
"Er recherchierte über Korruption im Hamburger Hafen. Große Fische, internationale Verbindungen. Solche Geschichten machen Feinde." Wir fahren durch die historische Speicherstadt, vorbei an den roten Backsteingebäuden, die sich im Wasser der Flete spiegeln. Das Büro der Hamburger Rundschau liegt in einem renovierten Speicher mit Blick auf die Elbe. Ein imposantes Gebäude, das Tradition und Moderne verbindet. Klaus Brennen, der Chefredakteur, empfängt uns im Foyer. Ein nervöser Mann, Ende 50, mit schütterem Haar und unruhigen Augen. Seine Hände zittern leicht, als er uns die Hand schüttelt.
"Eine Tragödie",
sagt er mit brüchiger Stimme.
"Thomas war einer unserer besten Journalisten. Aber in letzter Zeit war er angespannt. Die Recherche über den Hafen belastete ihn sehr."
Er führt uns in den vierten Stock, wo Richters Büro liegt. Ein großer Raum mit bodentiefen Fenstern und Blick auf den Hafen. Überall liegen Akten, Fotos und Notizen verstreut. Die Spuren einer intensiven, journalistischen Arbeit. Thomas Richter sitzt noch immer an seinem Schreibtisch, den Kopf nach hinten geneigt, die Augen geschlossen. Ein Mann um die 45 mit dunklem Haar und einem gepflegten Bart. In seiner rechten Hand liegt eine Pistole, eine Walther P99. Blut ist an der Wand hinter ihm zu sehen.
"Wann wurde er gefunden?"
frage ich. "Heute Morgen um 8. antwortet Weber. "Die Putzfrau entdeckte ihn. Die Tür war von innen verschlossen, das Fenster auch. Sieht aus wie ein klassischer Selbstmord." Ich betrachte die Szene genauer. Etwas fühlt sich nicht richtig an. Der Schreibtisch ist zu ordentlich für jemanden, der Selbstmord begehen will. Und warum sollte Richter mitten in einer wichtigen Recherche aufgeben?
"Gab es einen Abschiedsbrief?"
"Nein", sagt Weber, "das ist ungewöhnlich. Die meisten Selbstmörder hinterlassen eine Nachricht." Die Gerichtsmedizinerin Dr. Krause, eine kompetente Frau mit kurzen grauen Haaren, kniet neben der Leiche. Sie blickt auf, als ich näher komme. "Interessanter Fall", sagt sie. "Auf den ersten Blick sieht es nach Selbstmord aus, aber der Schusswinkel ist seltsam und die Pulverspuren an der Hand sind nicht eindeutig."
"Was meinen Sie?"
"Jemand könnte die Waffe in seine Hand gedrückt haben, nachdem er bereits tot war", Ich brauche eine gründliche Untersuchung, um sicher zu sein. Ich durchsuche Richters Schreibtisch. In der obersten Schublade finde ich ein Notizbuch mit kryptischen Einträgen der letzten Wochen. Container 4711, nachts verladen, steht da. Petrov, russische Verbindung, und immer wieder Doktor. H. weiß mehr.
Wer ist Doktor? H. question mark,
frage ich Brennan.
Wahrscheinlich Doktor. Sabine Hoffmann von der Hafenaufsicht. Thomas hatte oft Kontakt zu ihr. Sie war eine seiner wichtigsten Quellen.
Am nächsten Morgen besuche ich Doktor. Sabine Hoffmann in ihrem Büro am Containerterminal. Eine energische Frau, Anfang 40, mit kurzen blonden Haaren und wachen Augen. Sie wirkt nervös, als ich mich vorstelle. Thomas Richter war ein guter Journalist, sagt sie vorsichtig. Er stellte die richtigen Fragen.
Worüber hat er recherchiert?
Dr. Hoffmann blickt sich um, als könnte jemand lauschen. Es gab Unregelmäßigkeiten bei bestimmten Containerverladungen, nachts, wenn weniger Personal da ist. Container, die nicht in den offiziellen Listen stehen.
Was war in diesen Containern?
Das wollte Thomas herausfinden. Er hatte Fotos, Dokumente, aber er war vorsichtig, zu vorsichtig, wie sich herausstellte. Sie führt mich zu einem Fenster mit Blick auf den Hafen. Riesige Kräne bewegen Container wie Spielzeugblöcke, LKWs fahren zwischen den Lagerhallen hin und her. Ein Ameisenhaufen der Logistik. Sehen Sie den Pier 7? Srenje fragt sie und deutet auf einen abgelegenen Bereich. Dort passieren die seltsamen Dinge. Immer nachts, immer die gleichen Leute.
Welche Leute?
Männer in teuren Anzügen, Ausländer, wahrscheinlich Russen und ein paar Deutsche, die ich nicht kenne. Zurück im Polizeipräsidium durchsuche ich Richters Computer. Die meisten Dateien sind verschlüsselt, aber die IT-Abteilung kann einige öffnen. Was ich finde, ist erschreckend. Fotos von nächtlichen Containerverladungen, Kopien gefälschter Frachtpapiere, Notizen über Bestechungsgelder. Eine Datei trägt den Namen Petrov Dossier. Viktor Petrov, Eigentümer der Nordwind Shipping, einer russischen Reederei mit Niederlassung in Hamburg. Ein Mann mit Verbindungen zu dubiosen Geschäften in Osteuropa. Ich beschließe, Richters Ex-Frau zu besuchen. Petra Richter ist Anwältin und lebt mit der gemeinsamen 12-jährigen Tochter Lena in einer Villa in Blankenese. Eine attraktive Frau um die 40 mit intelligenten Augen und einem verbitterten Ausdruck. Thomas war besessen von seiner Arbeit, erzählt sie mir im Wohnzimmer. Auch nach unserer Scheidung, er lebte nur für seine Geschichten.
Gab es Drohungen gegen ihn?
In letzter Zeit ja. Anonyme Anrufe, seltsame Autos vor seinem Haus. Ich warnte ihn, aber er hörte nicht auf mich.
Worum ging es bei seiner aktuellen Recherche?
Waffengeschäfte, glaube ich. Er sprach von illegalen Exporten über den Hamburger Hafen. Waffen, die in Krisengebieten geliefert werden. Lena, ein aufgewecktes Mädchen, mit den Augen ihres Vaters, hört unser Gespräch mit. Papa hatte Angst, sagt sie leise. Er schaute immer aus dem Fenster, als würde er jemanden erwarten.
Hast du fremde Leute gesehen?
Einen Mann im schwarzen Auto. Er stand oft vor Papas Haus und beobachtete es. In der folgenden Nacht wird in Richters Wohnung eingebrochen. Die Täter haben das Apartment durchwühlt, aber offensichtlich nicht gefunden, was sie suchten. Schränke sind aufgerissen, Schubladen herausgezogen, sogar die Matratze wurde aufgeschlitzt.
Professionelle Arbeit, stellt Weber fest. Sie wussten, wonach sie suchten.
Am nächsten Tag meldet sich Marco Silva, ein Hafenarbeiter, der als Informant für Richter gearbeitet hatte. Ein kräftiger Mann Mitte 30, mit rauer Stimme und nervösen Augen. Herr Richter war ein guter Mann, sagt er. Er wollte die Wahrheit ans Licht bringen, aber er ist zu nah rangegangen.
Was haben Sie ihm erzählt?
Von den nächtlichen Verladungen, Container,
die offiziell nicht existieren. Waffen, Munition, manchmal auch Drogen. Alles geht über Pier 7.
Wer organisiert das?
Ein Russe namens Petrov. Aber er ist nur die Spitze des Eisbergs. Da stecken größere Fische dahinter. Silva zeigt mir Fotos, die er heimlich gemacht hat. Männer in Anzügen überwachen die Verladung von Containern. Auf einem Foto erkenne ich Viktor Petrov, ein großer Mann mit kahlem Kopf und kalten Augen. Richter wollte mehr Beweise, erklärt Silva. Er plante, selbst zum Pier zu gehen und alles zu fotografieren.
Wann?
In der Nacht, bevor er starb. Das ändert alles. Wenn Richter tatsächlich am Pier war, könnte er etwas entdeckt haben, was seinen Tod besiegelte. Ich beschließe, Viktor Petrov zu konfrontieren. Sein Büro liegt in einem Glasturm in der Hafen City mit spektakulärem Blick auf die Elbe. Petrov empfängt mich in einem luxuriösen Büro voller russischer Kunstwerke. Herr Richter war ein lästiger Journalist, sagt er mit starkem Akzent, aber ich habe ihn nicht getötet.
Er recherchierte über Ihre Geschäfte.
Meine Geschäfte sind legal. Ich transportiere Waren von A nach B. Was andere damit machen, ist nicht mein Problem. Petrov ist glatt und selbstsicher, aber ich spüre, dass er lügt. Seine Augen weichen meinem Blick aus und seine Hände sind unruhig.
Wo waren Sie in der Nacht von Richters Tod?
Zu Hause. Meine Frau kann das bestätigen. Aber seine Alibi-Angaben sind vage und ich bezweifle, dass seine Frau die Wahrheit sagen würde. Dr. Hoffmann ruft mich an. Ihre Stimme zittert vor Angst. Sie haben mich bedroht, flüstert sie. Männer in schwarzen Anzügen. Sie wissen, dass ich mit ihnen gesprochen habe.
Wo sind Sie jetzt?
Versteckt. Ich kann nicht nach Hause. Sie beobachten mein Haus. Ich treffe sie in einem kleinen Café in der Altstadt. Sie ist blass und nervös, blickt ständig über die Schulter. Thomas hatte recht, sagt sie. Es ist ein riesiges Netzwerk. Nicht nur Petrov, auch Deutsche sind beteiligt. Beamte, Politiker, Geschäftsleute.
Haben Sie Beweise?
Thomas hatte sie. Fotos, Dokumente, Tonaufnahmen. Er sagte, er hätte alles an einem sicheren Ort versteckt.
Wo?
Das weiß ich nicht. Er war sehr vorsichtig. Marco Silva verschwindet spurlos. Seine Frau berichtet, dass er am Vorabend zu einem Treffen gegangen sei und nicht zurückgekommen ist. 2 Tage später wird seine Leiche im Hafenbecken gefunden. Ertrunken, aber mit Spuren von Gewalt.
Jemand räumt auf, stellt Weber fest. Alle Zeugen werden eliminiert.
Klaus Brennan, der Chefredakteur, wird zunehmend nervöser. Bei einem zweiten Gespräch gibt er zu, dass er unter Druck gesetzt wurde.
Anzeigenkunden drohten mit dem Rückzug,
gesteht er.
Wichtige Geschäftsleute, die nicht wollten, dass Thomas' Geschichte veröffentlicht wird.
Wer waren diese Geschäftsleute? Ich kann keine Namen nennen, aber es waren einflussreiche Leute. Leute mit Verbindungen zur Politik. Bei der Durchsuchung von Richters Bankschließfach finde ich, was ich gesucht habe. Kopien aller Dokumente, die er gesammelt hatte. USB-Sticks mit Fotos und Videos, Tonaufnahmen von Gesprächen, Kopien gefälschter Frachtpapiere. Das Material ist explosiv. Es belegt nicht nur illegale Waffenexporte, sondern auch die Beteiligung hochrangiger deutscher Beamter. Oberregierungsrat Müller vom Wirtschaftsministerium hat Genehmigungen für Waffenexporte erteilt, obwohl er wusste, dass sie in Krisengebiete gehen würden.
Das ist ein Skandal, sagt Weber, als wir die Unterlagen durchgehen. Wenn das rauskommt, stürzt die Regierung.
Aber bevor wir handeln können, eskaliert die Situation. Dr. Hoffmann wird entführt, als sie ihr Versteck verlässt. Zeugen berichten von Männern in schwarzen Anzügen, die sie in einen Lieferwagen zerrten. Sie wollen sie zum Schweigen bringen, erkläre ich Weber, wie alle anderen auch. Petra Richter erhält Drohungen. Unbekannte rufen an und warnen sie, die Ermittlungen zu stoppen, sonst würde ihrer Tochter etwas zustoßen. Ich habe Angst, gesteht sie mir. Thomas ist tot. Marco ist tot. Wer ist der Nächste? Ich erkenne, dass wir es nicht nur mit Petrov zu tun haben, sondern mit einem internationalen Netzwerk, das bereit ist, für seine Geschäfte zu töten. Dr. Hoffmann kann entkommen und ruft mich an. Sie haben mich in einem Lagerhaus am Pier 7 festgehalten, berichtet sie. Heute Nacht findet eine große Verladung statt. Container voller Waffen, die nach Syrien gehen sollen. Das ist unsere Chance. Ich organisiere eine Razzia mit einem Spezialkommando. In der Dunkelheit schleichen wir uns an Pier 7 heran. Tatsächlich sind dort mehrere LKWs und ein Frachtschiff. Männer in dunkler Kleidung überwachen die Verladung von Containern. Polizei, keine Bewegung. Srenje, rufe ich, als wir zuschlagen. Es folgt ein Schusswechsel zwischen den Lagerhäusern. Die Täter sind gut bewaffnet und organisiert. Kugeln pfeifen durch die Nacht. Funken sprühen von den Metallcontainern. Ich verfolge einen der Flüchtenden durch die Gassen zwischen den Lagerhallen. Es ist nicht Petrov, sondern ein Mann in einem teuren Anzug. Oberregierungsrat Müller vom Wirtschaftsministerium.
Sie verstehen das nicht,
ruft er, als ich ihn stelle.
Es geht um nationale Interessen. Diese Waffen stabilisieren die Region.
Indem sie Kriege anheizen?
Manchmal muss man schwierige Entscheidungen treffen. Richter hätte das zerstört.
Also haben Sie ihn töten lassen? Müller bricht zusammen.
Es sollte wie ein Selbstmord aussehen. Niemand sollte leiden. Aber er war zu hartnäckig.
Müller und seine Komplizen werden verhaftet. Das Korruptionsnetzwerk wird aufgedeckt und zerschlagen. Die illegalen Waffenexporte werden gestoppt. Mehrere hochrangige Beamte treten zurück. Viktor Petrov wird ausgeliefert und in Russland vor Gericht gestellt. Seine Reederei wird geschlossen. Die Vermögenswerte beschlagnahmt. Dr. Hoffmann wird als Kronzeugin geschützt und erhält eine neue Identität. Sie zieht nach Süddeutschland und beginnt ein neues Leben. Petra Richter veröffentlicht ihres Ex-Mannes letzte Geschichte posthum. Der Artikel wird zu einer Sensation und führt zu weiteren Ermittlungen gegen Korruption in der Hafenwirtschaft. Lena Richter erhält eine Entschädigung aus dem beschlagnahmten Vermögen der Täter. Sie wird psychologisch betreut und kann mit dem Verlust ihres Vaters umgehen lernen. Klaus Brennan tritt als Chefredakteur zurück und wird durch eine jüngere, unabhängigere Journalistin ersetzt. Die Hamburger Rundschau verpflichtet sich zu investigativem Journalismus ohne Rücksicht auf Anzeigenkunden. Der Hamburger Hafen wird gründlich reformiert. Neue Überwachungssysteme und strengere Kontrollen sollen illegale Aktivitäten verhindern. Ich kehre nach Köln zurück mit dem Gefühl, dass Gerechtigkeit gesiegt hat. Thomas Richter ist tot, aber seine Arbeit lebt weiter. Die Wahrheit, für die er gestorben ist, ist ans Licht gekommen. Die verborgene Wahrheit war schmerzhaft, aber notwendig. Manchmal ist der Preis der Aufklärung hoch, aber das Schweigen wäre noch teurer gewesen. Ein neuer Fall wartet bereits auf mich, aber die Erfahrung in Hamburg hat mich gelehrt. Journalisten wie Thomas Richter sind die Wächter der Demokratie. Wenn sie schweigen, schweigt die Wahrheit. Und das dürfen wir niemals zulassen.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.